Worauf fußt dieses System? Weshalb ist es so besonders gegenüber dem sonstigen Einzelhandel? Und was sind die zu verteidigenden Positionen innerhalb dieses Systems, um nicht am Ende dann letzten Endes mit leeren Händen dazustehen, weil einem selbst die Existenzgrundlage verloren geht?
DZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu einem PZ Nachgefragt Spezial. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung und heute haben wir uns etwas Großes, etwas Grundsätzliches vorgenommen. Wir wollen mal die aktuellen Apothekenreformpläne der Bundesregierung mit Blick auf die ordnungsrechtlichen Zusammenhänge der Apotheke vor Ort durchleuchten und komplett auseinandernehmen. Für diese Analyse habe ich hier den bestmöglichen Gesprächspartner gefunden. Er ist seit 1990 Jurist bei der Abda, seit 2001 leitet er den Geschäftsbereich Recht. Er ist sozusagen der Chefjurist der Abda, er ist der zentrale Innenverteidiger der öffentlichen Apotheke und der Struktur, die sie stützt. Und wir wollen uns genau das anschauen, diese ganzen Regelungen rund um die Apotheke, sind die ein einschnürendes Korsett oder sind die eigentlich die Lebensversicherung für die Apotheken und damit auch letztendlich für die Menschen, die sie versorgen? Ich freue mich sehr, dass wir diesen gerade sehr gefragten Mann hier heute gewinnen können, denn er tourt quasi ein bisschen mit diesem Programm. Er ist der, der sich auskennt in allen Untiefen des Arzneimittel-, des Apotheken- und des Berufsrechts. Und jetzt freue ich mich sehr auf diese ausgedehnte Folge hier. Herzlich willkommen, Herr Tisch.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Lutz Tisch wird mit uns, ich warne schon mal, etwas länger reden als die normalen 10 bis 15 Minuten, die dieses PZ nachgefragt sonst hat, deswegen spezial. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, das auch als Video aufzunehmen. Das heißt, wenn Sie uns jetzt gerade nur hören können in unserem normalen Podcast, gehen Sie gerne auf den YouTube-Kanal der Pharmazeutischen Zeitung, da gibt es das Ganze auch mit Bild. Herr Tisch, warum macht es Sinn, sich die grundsätzlichen Fragen zu stellen, wenn wir jetzt auf das Apothekenreformgesetz gucken? Warum muss man da wirklich ganz vorne und unten anfangen?
Na, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ein Bewusstsein dafür besteht, dass alle Regelungen, so spannend sie im Einzelnen sein mögen, letzten Endes sich einordnen müssen in ein Gesamtsystem, weil alle diese Regelungen auch immer juristischer Kontrolle unterliegen und der Jurist anders darauf schaut, als der Apotheker, der aus der konkreten Situation heraus mit vielen Problemen konfrontiert ist, die er gerne gelöst haben möchte. Auch der Entwurf jetzt, der Gesetzentwurf, enthält ja durchaus positive Aspekte. Man muss nur schauen, was ist so das Gesamtbild dieses Entwurfs? Und das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man mal einmal nochmal grundsätzlich verstanden hat, worauf fußt dieses System, weshalb ist es so besonders gegenüber dem sonstigen Einzelhandel? Und was sind die zu verteidigenden Positionen innerhalb dieses Systems, um nicht am Ende dann letzten Endes mit leeren Händen dazustehen, weil einem selbst die Existenzgrundlage verloren geht?
Weil das System an sich kaputt geht. Das heißt, wir müssen grundsätzlich anfangen, das ist schon dann im Namen mit drin, beim Grundgesetz. Ich habe es rausgesucht, Artikel 2, Absatz 2, Satz 1. Jetzt kommt der Jurist und erklärt uns das kurz und was das mit der Apotheke zu tun hat.
Ja, der Jurist denkt, ich sag mal so, in einer Pyramidenstruktur. Also er fängt sozusagen bei einem Obersatz an und darunter ordnen sich dann die entsprechenden Regeln ein. Und so ist das auch mit den Regelungen des Gesundheitswesens. Wir haben also hier die Situation, dass das Grundgesetz bereits dem Gesetzgeber vorgibt, dass er sich eben zu kümmern hat um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Und diese Aufgabe ist eine Staatsaufgabe. So, und der Staat muss das jetzt ausfüllen. Der Staat hat dazu verschiedene Möglichkeiten. Und er hat eben im Apothekenwesen, wie aber auch in anderen Bereichen, sagen wir Notariatswesen etc. pp., eben einen Weg gewählt, der nicht darauf basiert, dass er mit eigenen Leuten, also mit Beamten,
ja,
praktisch die Versorgung übernimmt, sondern dass er das delegiert.
Weil es sonst schlicht zu teuer wäre?
Weil es zu teuer wäre, weil es auch, ich sag mal, lokal möglicherweise gar nicht so koordinierbar wäre, wie man es braucht.
Man könnte auch sagen, weil der Staat es alleine eigentlich nicht hinkriegt, da wo er versucht, solche Aufgaben komplett selbst zu übernehmen.
Ja, das Problem bei sowas ist ja immer, dass es dann einfach viel zu programmatisch wird und auch versucht wird, alles sozusagen gleich zu machen, was ja nicht immer angemessen ist in jeweiligen lokalen Situationen.
Also ein bisschen Freiheit braucht man, aber eben nicht zu viel. Wir brauchen diesen Rahmen, in dem das Ganze funktioniert. Wir müssen vielleicht noch einmal für die Nicht-Juristen, ich hatte ja jetzt den Vorsprung, ins Grundgesetz gucken zu können. Es geht um die körperliche Unversehrtheit und das Recht darauf. Das ist dieser Artikel 2. Ja, dass wir das nochmal sagen, das ist sozusagen das Fundament, über das wir reden.
Ja.
Ja, die Apotheken müssen dafür sorgen, dass jede Bürgerin, jeder Bürger dieses Recht in Anspruch nehmen oder gewährt, wie heißt es juristisch dann?
Naja,
dass das gewahrt wird, dieses Recht.
Ja. Wobei das eben sich nicht nur bezieht auf die Apotheken, aber das ist klar, der Aspekt, den wir natürlich jetzt
beleuchten, logisch.
Ja, klar.
Wir können jetzt auch 4 Stunden Zeit nehmen und reden über alles.
Nein, danke. Also, da bin ich dann auch nicht der richtige Fachmann.
Okay, wir haben, glaube ich, genug zu schaffen, auch mit dem Apothekenwesen. Wollen wir schon über das Arzneimittel, als wie es immer so schön heißt, Ware der besonderen Art reden?
Ja, ich denke, das ist eigentlich der entscheidende Einstieg. Der Staat hat ja, wenn er jetzt im Rahmen der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung agiert, viele, viele Aufgaben. Wir gucken uns an die Arzneimittelversorgung. So, und die Arzneimittelversorgung, die ist eben dann in einem Bundesgesetz letzten Endes geregelt, Arzneimittelgesetz. Und umfasst da ja auch ganz viele Bereiche. Also es ist breit angelegt, betrifft Zulassungspflichten, betrifft Herstellerpflichten, betrifft Überwachungsoptionen etc. pp. Und im Rahmen dieses Arzneimittelgesetzes sind eben auch Regelungen für den Vertriebsweg. Und da interessiert uns jetzt hier der Großhandel weniger, der Hersteller so weiter direkt beliefert auch weniger. Sondern wir gucken auf die Apotheken und bei den Apotheken ist es halt eben so, dass er da zunächst mal ja diese Freiberuflichkeit installiert hat. Also er hat im Prinzip gesagt, okay, ich mach's nicht selbst, sondern ich beauftrage eine Berufsgruppe. Diese Berufsgruppe muss dann aber bestimmte Ergebnisse produzieren. Also die muss letzten Endes das erfüllen, was ich als Staat als Anspruch habe, wie ist eine gute Versorgung organisiert?
Es gibt da ja eine schöne Definition der Freiberuflichkeit, die kann ich gerne einmal vorlesen. Definition: Angehörige freier Berufe erbringen aufgrund besonderer beruflicher Qualifikationen persönlich, eigenverantwortlich und fachlich unabhängig geistig-ideelle Leistungen im Interesse ihrer Auftraggeber und der Allgemeinheit.
Ja, eine sehr schöne Definition, die ist vor Jahrzehnten vom Bundesverband der freien Berufe entwickelt worden, vom Europäischen Gerichtshof sogar übernommen worden.
Also gilt.
Ja, die ist Konsens. Und das Prinzip, was dahinter steht, ist einfach folgendes. Man adressiert eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Man regelt also, was erwarte ich von diesen Menschen an Qualifikation, an Verhaltensweise, an Angebot an die Gesellschaft. Und damit das funktioniert, ordnet man sie in ein Umfeld ein, das diese Unabhängigkeit, diese Freiheit schützt. Und das erklärt auch sofort, warum wir hier ein Zwei-Säulen-System sozusagen haben. Wir haben nämlich unterhalb des Arzneimittelgesetzes Regelungen, die ganz klar den Apotheker persönlich adressieren. Das sind diese Regeln, die wir aus der Approbationsordnung und der Bundesapothekerordnung kennen. Approbationsordnung betrifft eben die konkrete Qualifikation mit all ihren Inhalten. Wir arbeiten daran ja auch permanent. Das wird immer wieder auch angepasst, wird perfektioniert. Die Anforderungen werden auch höher.
Mhm. Aber man hat dann seinen Mann da, so wie man ihn haben will.
So wie man ihn haben will. So, und jetzt ist natürlich der zweite Schritt, dass Sie jetzt auch sicherstellen müssen, dass dieser Mann auch das macht, was Sie von ihm jetzt erwarten.
Mhm.
So, und deswegen müssen Sie ihn dann in eine geschützte Umgebung stellen. Das ist die Apotheke mit all ihren diversen Regelungen, die da die Apotheke betreffen. Aber Sie müssen halt eben dafür sorgen, dass diese Apotheke eben auch in dieser Eigenverantwortlichkeit geleistet werden kann. Das heißt, auch diese Institution muss in einer gewissen Weise geschützt sein. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein Vorgriff, ich kann es nicht sagen, aber da ist nachher auch der Knackpunkt, weil auch von der Rechtsprechung wird diese Motivation anerkannt. Und die Rechtsprechung prüft Regelungen, die andere Berufsgruppen ausschließen von der Wahrnehmung einer bestimmten Aufgabe. Immer darauf, ob es dafür entsprechend ausreichende Gründe gibt. Das Gesundheitswesen, die Gesundheitsversorgung ist ein solcher Grund. Das ist also anerkannt erstmal prinzipiell. Aber es ist eben auch so, dass am Ende dann das Gesamtsystem eine Kohärenz, sagt der Jurist, eine gewisse Konsequenz aufweisen muss, sodass dann auch die Ziele, die mit den einzelnen Vorschriften erreicht werden, tatsächlich gerechtfertigt sind.
Also zwei Sachen daraus. Sie haben es ganz am Anfang gesagt, dass man nicht nur als Apotheker auf dieses System gucken darf, sondern eben auch als Jurist, was machen die eigentlich damit? Und wenn man jetzt Änderungen vornimmt und wenn die so gravierend sind, wie jetzt gerade geplant mit dem Apothekenreformgesetz, dann habe ich Sie so verstanden, kann eben genau das wegfallen, diese Kohärenz und diese Begründetheit. Ich nehme an, wir sprechen über PTA-Vertretung. Der Apotheker ist nicht da, wenn das auch ohne geht. Wozu dann das Ganze, ich sag mal, Bohai um Regelungen, die eben diese Sicherstellung der Versorgung gewährleisten sollen?
Ja, und diese andere Berufe einschränkenden Regelungen, das sind ja Eingriffe in deren Berufsfreiheit. Die sind ja auch grundrechtlich geschützt. Ja.
Also ich darf jetzt keine Apotheke führen und dann sagt
genau, ich auch nicht.
So, du sagst jetzt der Gesetzgeber aus dem und dem, dem Grund.
Ja, und diese Gründe, die müssen also schon triftig sein, weil grundsätzlich ja Berufsfreiheit herrscht. Ja. Und deswegen macht es halt Sinn, mal auf diese beiden Säulen zu gucken, was haben wir da eigentlich im Prinzip, und das sind die Ausgangspunkte, die dann eben auch maßgeblich sind für die Bewertung bestimmter Eingriffe, die jetzt geplant sind.
Okay. Ich würde jetzt trotzdem gerne mal den einen Schritt zurückgehen und über diesen Sicherstellungsauftrag gucken. Wir haben diese Aufgabe, die den Apotheken übertragen wird. Welche Pflicht erwächst daraus für beide Seiten? Also sowohl für die Apotheken, vielleicht können wir das nochmal sagen, was da subsumiert ist unter dieser Sicherstellung der Versorgung, und aber eben auch für den Staat, der garantieren muss, Sie haben es schon so ein bisschen angerissen, dass dieser Rahmen überhaupt da ist, damit die Apotheke das machen kann.
Ja, gut, also ich meine, das sind natürlich Dinge, die alle miteinander irgendwie in Verbindung stehen. Also ich brauche den Apotheker für die Arzneimittelversorgung und weise ihm die Aufgabe zu. Und das ist im Prinzip der Sicherstellungsauftrag. Mhm. Ich sage, du und nur du machst das für mich. Dann definiere ich die Umgebung, in der er das tut, und sage dort und nur dort
und so.
Und so dürfen die Arzneimittel abgegeben werden.
Und dann habe ich aber da sowas drunter wie, du musst auch den Nacht- und Notdienst versorgen, du hast einen Kontrahierungszwang, du musst Rezepturen herstellen, alles das, was man jetzt vielleicht in einer freien Marktwirtschaft sagen würde, auch das lohnt sich eigentlich gar nicht so sehr, das mache ich jetzt mal nicht mehr.
Ja, das sind Gemeinwohlpflichten. Daran erkennt man so ein bisschen auch die Besonderheit des freien Berufes. Also das haben wir in allen freien Berufen mehr oder weniger ausgeprägt. Allerdings
machen Sie mal ein Beispiel vielleicht
bei dem Rechtsanwalt. Naja, wir haben Gebührenordnungen beispielsweise bei Rechtsanwälten, Notaren. Wir haben bei den Ärzten entsprechende Gebührensysteme, eigentlich durchgängig bei allen Berufen. Der Gedanke, der hinter dem ganzen System steht, ist ja der, dass die jeweils qualifizierte und adressierte Person über Fähigkeiten verfügt, die im Einzelfall auch dazu eingesetzt werden, zu beurteilen, wie viel Beratung, wie viel Unterstützung braucht mein Patient, mein Mandant, mein Klient. Ja? So. Und deswegen kann man das nicht komplett zerlegen und jetzt sagen, also eine Minute Beratung kostet X, sondern man sagt, ich erwarte von dir die Abgabeberatung. Und diese Abgabeberatung, die ist mit abgegolten mit einem Preis. Der Preis wird bei uns gebildet aus dem Arzneimittelpreis. Aufgrund der Arzneimittelpreisverordnung müssen wir jetzt hier nicht im Einzelnen durchgehen, kennt jeder. Aber ja gut, also jedenfalls ist es nicht ausgeschlossen, dass es daneben andere Leistungen gibt, die mit nochmal extra Bezahlungen verbunden sind. Aber das Grundprinzip ist erstmal, dass es so eine Art Pauschalabgeltung gibt. Und dann ist es aber eben auch die Erwartungshaltung, dass dann diese Gemeinwohlpflichten wahrgenommen werden. Also die Beratung in dem ausreichenden Maß gewährleistet wird, der Nachtdienst gemacht wird. Und
bisschen
alles,
zu Schutz
was da
vor mehr Fehlherstellung. Ja. Also dass ich als Apotheker auch abrate oder warne oder Arzneimittel nicht abgebe, alles das, was jetzt nicht mehr klassisch kaufmännisch ist.
Ja, genau. Also ich meine, das ist ja eigentlich überhaupt das eigentliche Thema. Also das Arzneimittelrecht soll ja sicherstellen, dass mit dem Arzneimittel, das er in seiner Wirkung nun mal nachgewiesen ist, dass er damit verantwortlich umgeht. Weil am Ende ist es ja der Patient in den meisten Fällen, der dann die Einnahme irgendwie realisiert.
So. Ja.
Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass der dann eben auch mögliche Probleme kennt. Und die Apotheke ist eben darauf angelegt, dass dieser Beratungsbedarf von dem Apotheker erkannt wird, der da drin ist. Oder zumindest von qualifiziertem Personal, das aber jederzeit auf den Apotheker zurückgreifen kann, wenn sich Fragen ergeben, die eben ja nicht aus der eigenen Kompetenz her beantwortet werden können. Und da an dieser Stelle, da ist natürlich dieser Gesichtspunkt der Arzneimittelsicherheit das Treibende. Also Arzneimittelsicherheit bedeutet ja, ich schütze den Patienten einerseits vor möglichen Problemen des Produktes, also Neben- und Wechselwirkungen etc. pp., keine Ahnung, falsche Verwendung irgendwie, ja. Und ich schütze ihn aber auch vor sich selbst, also dass er eben einfach aus Unkenntnis mit dem Produkt falsch umgeht. Also es ist kein disponibles Recht. Convenience ist da nicht der Aspekt, sondern Schutz.
Aber da ist ja das Argument der, ich nenne es jetzt mal Angreifer, der Leute, die in diesen Markt wollen, das ist eigentlich ein veraltetes Gesellschaftsbild. Die Leute sind heute viel schlauer, können sich viel besser selber informieren. Es gibt auch die Gegenstimme aus der Soziologie, die sagen, eigentlich wird das Wissensgefälle eher größer gerade und die Gesundheitskompetenz ist immer so das Schlagwort da, nimmt eigentlich eher ab. Aber ist das was so ein Gesetzgeber mit einpreisen muss, was die Apotheke dazu leisten hat?
Also meine Erwartung wäre das, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das immer passiert. Sicher ist richtig, dass heute die Informationsquellen, die einem Patienten zur Verfügung stellen, vielfältig sind. Stellt sich als erstes die Frage, wie verlässlich sind die? Stellt sich als zweites die Frage, wie vollständig sind die? Stellt sich als drittes die Frage, ruft der Patient die ab, weil er überhaupt erstmal weiß, dass er da vielleicht ein Problem hat? So, und da ist es bei den, ich sag mal, einfacheren Wirkungen von Arzneimitteln vielleicht verantwortbar, also OTC-Stichwort.
Können wir jetzt schon nicht mehr drüber reden, ne? Weil wir beide es nicht wissen, aber die Grenze gibt es wahrscheinlich.
Da mag es sein, dass man da eben sagt, okay, also das kann dann der Patient schon irgendwie vielleicht noch aus eigener Kompetenz überschauen, aber auch da ist es nachfragebedürftig letztlich. Also fangen Sie an beim Nasenspray, dürfen Sie sich länger als 10 Tage, glaube ich, nehmen, weil Sie sich sonst die Nasenschleimhaut kaputt machen.
Ja.
Wer das nicht weiß, der macht möglicherweise Fehler. Ja, so. Also, Sie brauchen diese Kompetenz, um Sicherheit herbeizuführen. Und am Ende dient das natürlich der Volksgesundheit, ist ja ganz klar. Also, wenn sich Patienten selber schädigen mit Arzneimitteln, haben sie hinterher umso höhere Gesundheitskosten.
Ja.
Das heißt, irgendwie müssen die Menschen ja wieder reparieren.
Man sollte sich dieses System leisten. Und dieses System, können wir so ein kleines Zwischenfazit ziehen, funktioniert aber nur in seiner Gesamtheit. Wenn ich jetzt da in diesem Turm unten einen Stein rausziehe und der ist der Apotheker, der da um den das Ganze rum gebaut ist quasi, dann kracht mir das ganze Ding zusammen.
Ja, das ist dieses, wie heißt das, Jenga-Spiel, ne?
Da habe ich gerade dran gedacht. Ja, das war mein Bild. Ich wollte jetzt keine Markennamen nennen, aber ja, genau das war das Bild, ja.
Ja.
Also das ist die Gefahr, dass jetzt gar nicht in dem konkreten Einzelfall, wo von mir aus ein Assistenzberuf die einzelne Abgabe mal verantwortet, weil der Apotheker gerade nicht direkt daneben steht, sondern es geht wirklich um die Apotheke.
So ist es.
Okay.
Es geht um die Apotheke und den Apotheker, weil der Apotheker nur funktioniert, wenn er in dieser geschützten Umgebung ist. Also wenn er nicht fremden Einflüssen unterliegt, sondern auf der Basis dessen, was man ihm beigebracht hat in seinem Studium, auf der Grundlage der Approbationsordnung, im Interesse des Patienten entscheidet. Das schließt nicht aus, dass man da auch eigene wirtschaftliche Interessen mit verbindet. Aber das muss so eine Waage sein. Und das Risiko ist immer, wenn Sie die wirtschaftliche Seite sehr, sehr stark betonen, dass Sie dann in eine Schieflage kommen. Dass möglicherweise Zwänge entstehen. Und dann wird es problematisch.
Hat der Gesetzgeber nicht genau das schon gemacht, dass er quasi diesen staatlichen Rahmen, den er gesetzt hat, dadurch selbst ein bisschen verlassen hat, indem er das Geschäft teilweise, Sie haben schon OTC-Geschäft angesprochen, so sehr dem freien Spiel der Marktkräfte ausgesetzt hat, dass man im Grunde diese Mischkalkulation wegfällt?
Ja, also das kann man so sehen. Ich bin auch durchaus Anhänger dieser Meinung. Es ist ja so, dass der Apotheker schon Ende des 20. Jahrhunderts durch die Öffnung von Werbemöglichkeiten und so weiter in eine Konkurrenz gesetzt wurde. Also wir hatten ja vorher schon das Bundesverfassungsgericht mit der Niederlassungsfreiheit. Ja, so. Dadurch haben wir also eine freie Niederlassung, die eben auch eine Vermehrung der Betriebsstätten ermöglicht hat.
Und das heißt, die zwei Apotheken direkt nebeneinander, die haben dann auf einmal ein stärkeres Wettbewerbsverhältnis, so. Anders als in Österreich zum Beispiel.
Ne? Und wenn ich dann Werbung erlaube, dann sage ich ja, okay, da darf der eine werben, um Patienten zulasten des anderen.
Und dann haben wir diesen Extremfall, 2-für-1 Packung Schmerzmittel verkauft. Sowas, was dann kommen wir wieder irgendwann in den heimgewerberechtlichen Bereich, aber wir haben dann eine verschärfte
Situation. Ja, die Prinzipien des Wettbewerbs, die gelten ja überall, ne? Und da ist eben die Frage, ob man den in diesem Bereich braucht. Aber jetzt der eigentliche große Schritt, der war ja 2004. Also da haben wir ja damals
Gesundheitsmodernisierungsgesetz, wer es mal nachgucken will. Genau. Da war eine große Reform, mit der viel gemacht worden ist. Filialisierung erlaubt, OTC-Preisfreigabe, nicht mehr Erstattungsfähigkeit von OTC. Ja.
Und der Versandhandel.
Und der Versandhandel.
Ja, ganz genau. Und das sind natürlich ganz große Schritte gewesen, weil also mit dem OTC-Bereich ja doch erhebliche Anteile des Apothekensortiments betroffen waren. Dort wurde dann Preiswettbewerb möglich. Mit dem Versandhandel hat man einen neuen Player in den Markt gebracht. Das konnte natürlich und ist ja auch zum Teil die Apotheke in Deutschland sein, die aber damit dann ihren Einzugsbereich massiv ausgeweitet hat und natürlich die Patienten versucht hat zu bekommen, die eigentlich in andere Apotheken gehen. Und mit der Filialisierung hat man so ein bisschen schon gesägt an diesem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit. Es war damals so die Idee, dass man gesagt hat, ja, da hat einer halt eben dann 4 Apotheken. Wir haben sehr, sehr darum gekämpft, dass das korrigiert wurde und auch erfolgreich, indem nämlich die heutige Regelung so aussieht, dass wir eine Betriebserlaubnis haben, die ausgestellt wird für 1 bis 4 Betriebsstätten.
Mhm.
Ja, also aber es ist immer noch eine Apotheke und man sagt, weil das regional ja im Verbund ist, ist das gerade noch so die Grenze, wo der Apotheker noch auch seinen entsprechenden Einfluss ausübt.
Aber jetzt gucken ja nicht nur Juristen auf sowas, sondern auch Politikerinnen und Politiker und die sagen natürlich, ein Apotheker, eine Apothekerin kann 4 Apotheken haben. Das ist die Wahrnehmung von außen. Das ist das, was sie, glaube ich, meinen mit, das System ist eigentlich schon ein bisschen sturmreif geschossen worden.
2004. Ja, ob sturmreif, weiß ich nicht, aber es ist angeschossen worden auf jeden Fall. Ne? Mhm. Und natürlich ist die Wahrnehmung dann, ich sag mal, in der Bevölkerung und in der Politik eine andere geworden. Also nachdem es vorher eine ganz klare Einrichtung des Gesundheitswesens war, als solche auch erkennbar, nicht zuletzt am weißen Kittel des Apothekers, heute auch nicht mehr überall anzutreffen, ist es dann eben mehr so zu einem Geschäft geworden, das zwar noch ganz klar adressiert, Arzneimittelversorgung, aber das eben dann auch schon Nebenbereiche aufwies. Ne? Also das Nebensortiment ist ja auch erweitert worden, die Dienstleistungen sind erweitert worden, Entwicklungen, die wir teilweise ja begrüßen.
Ich wollte gerade das fragen, aber, ist das nicht
total aber,
auch gut? So, ne?
Ja, man, natürlich, klar. Hat also, wenn das alles im Rahmen ist und wenn das irgendwie vernünftig nachvollziehbar ist, ist es ja auch akzeptiert, auch von den Gerichten.
Auch Wettbewerb, auch nicht schlecht, wollen wir jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass es jetzt zu verteufeln wäre. So, ne?
Nein.
Ausgewogen sollte, so habe ich Sie verstanden. Das
ganz genau. Und ich sag mal so, wir wollen ja hier auch nicht jetzt irgendwelche Reformüberlegungen von vornherein desavouieren, das ist ja gar nicht der Punkt, sondern es geht ja jetzt einfach mal so um die Analyse. Ne? Warum sind bestimmte Sachen so und warum sind deswegen bestimmte Überlegungen, die der Gesetzgeber jetzt anstellt gerade, vielleicht eben dann kritisch?
Dann bleiben wir doch mal genau bei dem Beispiel Filialisierung. Da ist jetzt geplant für die Apotheken, um die Versorgung in der Fläche zu garantieren, zu erleichtern, die Gründung von Zweigapotheken zu erleichtern. Da kann ich mir aber schon vorstellen, ich kenne ja auch die Stellungnahme der Abda, dass Sie da kein Riesenfan von sind, von dieser Idee.
Ja, das ist ein ziemliches Thema. Also erstens mal, als man damals das Apothekengesetz geschaffen hat, hat man eigentlich ein perfektes System gedacht. Man hat nämlich einerseits die niedergelassene Apotheke gehabt und man hat gesagt, so, und wenn jetzt mal was fehlt, was ist denn dann? Was machen wir denn dann? Und dann hat man gesagt, okay, dann gibt's die Zweigapotheke. Die Zweigapotheke gibt's dann, wenn ein Notschaden in der Arzneimittelversorgung entsteht. Das ist ein ziemlich hohes Maß zugegebenermaßen. Und dann war die Möglichkeit, dass sich ein Apotheker für diese Zweigapothekeneinrichtung oder den Zweigapothekenbetrieb beworben hat. Diese Zweigapotheke wurde dann verwaltet von einem anderen Apotheker, der eben nicht vor Ort war. Das war alles zeitlich zu begrenzt, Zeiten, ne, das war alles zu Zeiten geplant, da gab es noch keine Filialisierung. Mhm. Ja. Also da war noch ganz klar die Zuordnung zu dem einen Apotheker in seiner einen Apotheke. So, und jetzt ist die neue Überlegung eben die.
Ganz kurz, von den alten gibt es ein Dutzend ungefähr bundesweit, ne? Also,
ja, nicht mal.
Nicht mal.
Ja, also ja. Die Notwendigkeit ist in der Regel nicht gegeben. Auch da, wo ich sag mal, große Entfernungen heute vorliegen, ist das ja nicht immer zwingend damit verbunden, dass das schon in einen Notstand grenzt. Mhm. Ja? Also ich sag mal so, wenn ich in einem Flächenstaat irgendwo in einer kleinen Ansiedlung lebe, dann fahre ich für meine Brötchen und genau für meine Getränke und für alles sowieso in die nächste Stadt. Und das ist manchmal eben ein bisschen weiter als eben in der Großstadt.
Ja.
So, das ist also noch nicht per se ein Notstand. Und was jetzt gemacht werden soll, ist ja, dass man hergeht und sagt, wir reduzieren die Anforderungen, damit wir Anreize schaffen, dass solche Zweigapotheken in höherem Maße an der Stelle von Vollapotheken installiert werden. Mhm. So, jetzt ist aber so, dass die Zweigapotheke jetzt mit sehr, sehr reduzierten Bedingungen geplant ist. Also man stellt sich vor, dass die Zweigapotheke nur bestehen muss aus einer Offizin und einem Lagerraum. Das Ganze muss nicht mal mehr in Raumeinheit sein, also man kann das auch noch getrennt haben. Mhm. Es gibt keine Grundvoraussetzungen mehr hinsichtlich der Größe der Offizien. Wir hatten ja für den gesamten Apothekenbetrieb in der Regel diese 110 Quadratmeter als Untergrenze. Das heißt, man ist da jetzt in seiner Fantasie schnell dabei, sich vorzustellen, dass man da auch so
einen Kiosk hat.
Kiosk einrichtet, ja, ja, sowas also in der Art und Weise. Was schon mal die Wahrnehmung massiv verändert, ist das Erste. Und das Zweite ist,
weil immer noch Apotheke dran steht.
Ja, ja. Also man hat ja dann
Zweig in Klammern, aber
man hat ja dann als Bürger auch einen Eindruck davon, was ist denn das da für ein Angebot, was ich da kriege? Ja. Und das verändert sich natürlich. Also da wird noch mehr gekratzt an der Wahrnehmung als Gesundheitsinstitution. Mhm. Ja. So, und dann habe ich natürlich darüber hinaus jetzt in der Planung zumindest mal die Situation, dass gesagt wird, wir wollen eben auch diesen Notstand in der Versorgung nicht mehr zur Voraussetzung machen, sondern wir wollen von Abgelegenheit sprechen. Mhm. So, und Abgelegenheit ist
ein unscharfer juristischer Begriff.
Naja, so ganz unscharf ist er eben nicht. Also okay. es gibt auslegungsfähige Begriffe, dazu gehört das, ist gar keine Frage. Aber die sind auch teilweise eben ausgelegt. Ja. Und wir haben zu dieser Begrifflichkeit im Zusammenhang mit Rezeptsammelstellen Rechtsprechung, die sagt, wir empfinden es als abgelegen, wenn eine Entfernung vom Wohnort des Patienten zur Apotheke über 6 Kilometer ist. Mhm. In besonderen Fällen kann das auch schon der Fall sein bei geringerer Entfernung.
Wenn man ein Moor dazwischen hat.
So, und jetzt passiert was sehr Interessantes. Ja. Wir wissen ja, dass jeder, und das ist ja auch richtig so, sich immer auch bei Veränderungen Gedanken darüber macht, wie stelle ich mich diesen Veränderungen, was fange ich damit an? Und dann kann ich natürlich, wenn ich jetzt auch noch die Vertretung durch die PTA dazu nehme, mir vorstellen, dass ich
mal eine Landkarte, einen Zirkel
und an einer Stelle, es gibt ja, das ist eine Möglichkeit, also das erste ist mal, dass ich möglicherweise da, wo ich heute einen Filialbetrieb betreibe, also eine Betriebsstätte, die zu einem größeren Verbund gehört, dass ich da sage, okay, das kann ich auch billiger.
Und das kann ich ohne Begründetheit, also ich kann einfach die Filiale zu einer Zweigapotheke machen,
wenn die
abgelegen genug ist.
Auch das ist interessant, dass jetzt vorgesehen ist, dass auf die Erteilung einer solchen Betriebserlaubnis für eine Zweigapotheke ein Anspruch besteht, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Mhm. Da wird es ein paar Rechtsstreitigkeiten hinterher geben, wann ist das der Fall. Aber es wird zu einem Wettbewerbsinstrument einmal, was die Frage angeht, wie intensiv statte ich meinen Betrieb noch aus, betrifft immer nur die zusätzliche Niederlassung, logischerweise. Mhm. Ja. Aber ich kann das natürlich auch im Wettbewerb einsetzen. Ich kann ja mal gucken, wo ist denn da eine von den wichtigen Apotheken auf dem Land, die auch richtig gut geht, weil sie einen großen Einzugsbereich hat. Und dann kann ich mir überlegen, wie wäre es denn, wenn ich da mal mit den Mitteln und Instrumenten, die mir jetzt dann womöglich zur Verfügung gestellt werden, eine entsprechende Zweigapotheke eröffne.
Also
dann dient das plötzlich nämlich nicht mehr dem Zweck, den Status quo zu sichern oder gar zu verbessern,
ja,
sondern dann führt das dazu, dass Apotheken, die heute unter diesen schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen noch vernünftig betriebswirtschaftlich zu betreiben sind, unter Umständen stark unter Druck kommen.
Man hat das in Norwegen gesehen, wo wir den Fremdbesitzverbot aufgehoben haben, wo eben nicht die Erwartung erfüllt wurde, dass die Flächendeckung mehr gegeben wird, sondern im Gegenteil, es sich eher in den Ballungszentren konzentriert hat und aus wettbewerblicher Sicht entschieden wurde, wo es Apotheken gibt.
Ja, das ist das Phänomen bei der Kettenbildung, dass da natürlich die umsatzstärksten Standorte gewählt werden und da, wo der Umsatz eher ein bisschen mühsamer ist, dann typischerweise keiner hin will.
Ja.
Auch die Kette nicht. Die Kette als erstes nicht, weil die optimiert nach Möglichkeit die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse.
Das ist ja sozusagen das zweite Stichwort dann, Fremdbesitzverbot. Auch da haben Sie die Befürchtung, wir haben es jetzt schon mehrmals gestreift, durch die geplante PTA-Vertretung ist das sozusagen der Türöffner dafür, dass man sagt, das Fremdbesitzverbot ist eigentlich nicht mehr zu halten. Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen?
Ja, also das Gesetz adressiert das Fremdbesitzverbot nicht und die Ministerin lässt auch keinen Beitrag aus, um immer wieder zu betonen, da gehen wir nicht ran.
Mhm.
Ja. Wenn wir jetzt aber nochmal Revue passieren lassen, was wir gerade schon miteinander besprochen haben, diese zwei Säulen, der Apotheker in der Apotheke, dann wirft dieses Vertretungsrecht schon Fragen auf. Und die wird sich die Rechtsprechung stellen, wenn ein anderer sagt, ich will jetzt auch eine Apotheke betreiben. Also einer, der nicht Apotheker ist. Wenn ich diesen Rahmen, unter anderem gehört dazu das Fremdbesitzverbot, um die Unabhängigkeit des Apothekers zu schützen. Wenn ich diesen Rahmen rechtfertigen will, wird das schwer. Wenn ich feststellen muss, da wo dieser Rahmen gebaut ist, ist er gar nicht.
Mhm.
Sondern da steht eine andere Berufsgruppe. Die zweite Frage ist dann, muss dann oder reicht es dann als Rechtfertigung, dass dahinter als Unternehmer ein Apotheker steht.
Dann kommen wir wieder in die Begründetheit und
Konsequenz der Regelung. Und da muss man dann sagen, das ist auch kaum plausibel, weil natürlich der Unternehmer, der dahinter steht, der ist ja nicht deswegen besser als Investor, als irgendeine andere Berufsgruppe. Also da kann man sich dann auch ganz andere Konstellationen vorstellen, ohne dass sich an der konkreten Situation, wie der Gesetzgeber sie dann vor Ort zugelassen hat, tatsächlich etwas ändert. Und das ist ein ganz schwieriger Punkt, weil es geht uns ja nicht darum, dass wir in irgendeiner Form Zweifel an der Qualifikation oder an der an dem ganz wichtigen Beitrag der PTAs in den Apotheken haben. Das ist überhaupt nicht unser Thema. Sondern es geht darum, dass wir, wenn wir diesen Berufsvorbehalt auflösen, dass wir dann das Gesamtsystem in Frage stellen. Ja, wir haben diesen Berufsvorbehalt eben, weil die Person des Apothekers die Verantwortung trägt mit der entsprechenden Qualifikation. Wir hatten Abweichungen, Ausnahmen davon in der Vergangenheit. Es gab den Apothekerassistenten und den Pharmazieingenieur.
Mhm.
Apothekerassistent, damals durch eine Änderung der Ausbildungsordnung, eine aussterbende Gattung, ein Beruf, der nicht mehr in dieser Form weiter ausgebildet wurde. Und den hat man dann auch ausgeschlossen von der Leitung der Apotheke. So, daraufhin ist geklagt worden. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, das geht so nicht.
Die durften das bis jetzt, kann man den nicht wegnehmen. Ja,
das kann man den nicht wegnehmen, genau.
Schwierigkeit,
ganz genau, ganz genau. Die sind also letzten Endes in ihrem konkreten Status damit betroffen.
Das ist dann Berufsfreiheit quasi wieder, ja?
Also ja, das ist Berufsfreiheit, aber das ist natürlich auch Persönlichkeitsschutz dann letzten Endes. Also ich meine, sie richten ihre ganze Ausbildung auf was aus. Sie dürfen das auch machen. Es stellt sich auch raus, dass das geht auch, ja?
Ja.
Und dann kommt einer und sagt, jetzt finde ich das aber nicht mehr schick und so, jetzt darfst du das nicht mehr.
Der Begründer müsste jetzt nachweisen, dass das so aus dem Grund schädlich war.
Also jedenfalls hat man damals dann gesagt, da muss es Bestandsschutz geben. So, dann kam im Zuge der Wende, kamen die Pharmazieingenieure in dieses System hinein. Und auch das war eine Berufsgruppe, die man eigentlich ja nicht adressiert hat mit dem deutschen Apothekenrecht. Und deswegen hat man klug geworden aus der damaligen verfassungsrechtlichen Rechtsprechung, hat man gesagt, naja, dann richten wir den Bestandsschutz gleich ein.
Mhm.
So, aber auch da, ein Beruf, der dann nicht mehr ausgebildet wurde, der also auf nur Zeit. Noch die geschützt hat, die schon drin waren und keine sonstigen mehr hat dazukommen lassen. Das ist eine völlig andere Qualität, als wenn ich jetzt hergehe und heute sage, es ist gar keine Notwendigkeit für irgendwelchen Bestandsschutz oder irgendwas, sondern ich definiere als Gesetzgeber, was ich übrigens darf, ja, definiere einfach, dass es auch noch andere gibt, die das genauso schön können. So, dann komme ich aber am Ende unterm Strich natürlich zu so einem Ergebnis, dass ich feststelle, Apotheke, alles hochkompliziert und wenn dir das zu kompliziert ist, dann mach's halt einfach. Und das ist eine Logik, die wiederholt sich jetzt nach der Einführung des Versandhandelsverbots. Des Versandhandels. Da ist ja auch sowas passiert. Ne? Da hat man auf der einen Seite diese ganzen schönen Regeln und dann hat man gesagt, wenn das jetzt aber zu kompliziert ist, dann mach doch einfach Versandhandel. Ich bin als Versandhändler heute nicht verpflichtet, aktiv eine Beratung anzubieten, sondern ich muss nur
die Telefonnummer irgendwo auf die Seite schreiben.
Die Möglichkeit zur Nachfrage bereitstellen, was ja schon wieder dem Ausgangsgedanken eigentlich fremd ist, der ja sagt, ich brauche die Kompetenz, damit der den Beratungsbedarf überhaupt erkennt.
Ja.
Also der Patient fragt gar nicht, weil er nicht weiß, dass er Fragen haben müsste. So, also das ist nur jetzt ein Beispiel für die Abstriche, die man da akzeptiert hat. Ja, aber es ist genau
eigentlich ein guter Hinweis auf, in welche Untiefen man dann kommt. Siehe Preisrecht zum Beispiel. Wir sind auf einmal im Versandhandel wieder an den Punkt gekommen, wo der EuGH entschieden hat, ausländische Versender müssen sich daran nicht mehr halten. Und dann hat man ja sozusagen den nächsten Jängerstein rausgezogen.
Ja, naja, also das ist in der Tat, es hat sehr, sehr viele Folgen. Das ist ja auch das gewesen, was wir damals in der Diskussion bei der Einführung und auch dann im späteren Zeitraum, als es nochmal darum ging, eventuell das Versandhandelsverbot wiederherzustellen, immer wieder angebracht haben, dass da einfach systemisch dann ganz, ganz viele Rechtsfragen resultieren, die irgendwann ein Ausmaß annehmen werden, dessen man auch nicht mehr Herr wird. Ja? Und wir haben ja auf der anderen Seite nicht irgendwelche Schlafmützen sitzen, sondern das sind ja aktive Marktteilnehmer, die also geplant auf der Grundlage von ausgefeilten Geschäftsideen.
Und getrieben von Aktionären.
Und getrieben von wem auch immer, jedenfalls mit hohem Interesse.
Ja.
Immer wieder auch versuchen, Schwachstellen auszunutzen, beziehungsweise die Einrichtung von Schwachstellen zu provozieren und diese Menschen, die ich jetzt nicht persönlich damit angreife, die verfolgen auch ihre völlig legitimen Rechte. Ja. Die sind aber auch an politischen Prozessen, auch an Gesetzgebungsprozessen beteiligt und üben da ihren Einfluss aus. Über Öffentlichkeitsarbeit, über Anhörungen von Verbänden, die dann dort vertreten sind in den entsprechenden Veranstaltungen etc. pp. Ja.
Aber wir sind jetzt genau an den Punkt gekommen, dass der Europäische Gerichtshof hat es gemacht und der Bundesgerichtshof hat es jetzt so ein bisschen nachempfunden auch, zu sagen, wir hätten gerne mal die Begründung für die Preisbindung. Ne? Und das ist ja, also vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen zu komplex, das beides zusammenzuschmeißen, aber das Gleiche gilt ja für die PTA-Vertretung, wo jetzt wiederum das BMG sagt, gebt uns doch mal die Evidenz dafür, wo das Ganze gefährlich ist.
Ja.
Ja,
ja, das ist in der Tat so. Also der Bundesgerichtshof hat jetzt im Prinzip das gemacht, was ja auch vorher der Europäische Gerichtshof schon gemacht hat. Er hat nämlich hinterfragt, ist diese Preisbindung möglicherweise ein Hindernis beim Zugang zum deutschen Markt für Anbieter, die in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind. Und hat eben gesagt, also theoretisch kann das gerechtfertigt sein, aber dann muss es auch plausibel sein. Es muss dann geeignet sein und erforderlich, um bestimmte Ziele damit zu erreichen, die dann wieder unter den Gesundheitsschutz zu subsumieren sind. Das ist sozusagen dann der Oberbegriff. Und da hat er eben die Argumente, die vorgetragen wurden, für nicht ausreichend gehalten, weil er gesagt hat, also ihr führt an, dass da, keine Ahnung, eine Ursache gesetzt ist für das Sterben von Apotheken, also von Betriebsstätten.
Das heißt, der Versandhandel zum Beispiel, die Einführung hat dazu geführt, dass jetzt die Zahl der Apotheken runtergeht.
Das wäre also ein Teil dieser Argumentation, die man da ins Feld führt. Das andere ist, wir prognostizieren, dass das noch schlimmer wird. Und wir wollen nicht warten, bis der Fall eintritt, weil dann ist das Kind im Brunnen und wir kriegen es nicht wieder raus. sondern wir wollen das prophylaktisch sozusagen verhindern.
Ja.
So, und das ist eben so nicht akzeptiert worden. Es ist die Auffassung vertreten worden, dass man das mit Daten und Fakten belegen muss, die natürlich schwer zu gewinnen sind, weil wie soll ich Daten produzieren von einer Entwicklung, die ich verhindern will, die noch gar nicht da ist.
Mhm.
Ja? Also ein schwieriger Maßstab, ändert nichts daran. Wir müssen mit der Rechtsprechung, die auf der Grundlage der geltenden Normen zutreffend wohl auch gesprochen wird, müssen wir umgehen. Und wir müssen uns eben klar sein, dass solche Sachen immer wieder überprüft werden. Und so kann eben auch das Fremdbesitzverbot wieder überprüft werden.
Mhm.
Wenn also jetzt jemand sagt, ich finde das jetzt aber inzwischen hat sich alles so verändert, nicht mehr gerechtfertigt. Und dann
oder eben auch die Apothekenleitung.
Oder die Apothekenleitung. So.
Und da gibt es ja jetzt interessante Äußerungen aus Regierungskreisen, die sagen, ja lass uns das doch mal probieren.
Tja.
Erstmal sowas.
Ja, das ist immer ganz nett, ne? Also das würde ja voraussetzen, dass man dann auch davon ausgehen könnte, dass den Reset-Knopf drücken kann. Aber das ist ja nicht die Wahrnehmung, die wir im Leben haben.
Ja.
Wenn Dinge erstmal Platz greifen, dann wachsen sie auch wieder in eigene Schutzrahmen und Schutzbereiche hinein.
Mhm.
Und dann kriege ich das auch nicht zurück.
Ja. Ja?
So, das heißt also, diese Experimente, die sind leichtfertig.
Mhm. Das heißt, ich muss an den Witz denken, wir stellen jetzt auf Linksverkehr um, wir fangen am Wochenende immer mit den LKW an.
Ja, gute Idee.
Ja. Jetzt hat aber ja die Regierung, sagt ja an jeder Stelle, das Gesetz heißt auch Apothekenversorgung Weiterentwicklungsgesetz und betont an jeder Stelle, wir wollen euch damit eigentlich nur helfen und die Arbeit erleichtern. Und wenn man jetzt die Ministerin erlebt, kann man ihr, glaube ich, auch keinen bösen Willen unterstellen gegenüber den Apotheken. Aber wenn man jetzt ihrer Analyse folgt, dann ist es ja dann doch eine Schädigung des Systems.
Also das Potenzial der Schädigung ist hoch, ja. Das ist sehr hoch. Und ich sag mal so, also der Entwurf ist natürlich einem Ministerium zuzuordnen. Das kann man schon, muss man einfach mal feststellen.
Er kommt aus einem Ministerium, ja. Das ist ja.
So, insofern ist er natürlich auch in der Verantwortung der Ministerin. Also auch klar. Die Frage ist halt, ob diese Konsequenzen, die sich ja nicht aus dem geschriebenen Text ergeben, sondern die sich dann aus der Gesamtsicht ergeben.
Juristische Interpretation, alles, was wir besprochen haben.
Dazu. Genau, ob die so in vollem Umfang gesehen werden. Deswegen versuchen wir ja auch mit aller Kraft, unsere Argumente da weiter vorzutragen und haben die große Hoffnung, dass eben der Kabinettsentwurf da vielleicht die notwendigen Korrekturen vorsieht. Das muss man abwarten. Ansonsten geht es hier um viel, um sehr viel für den Berufsstand und für die inhabergeführte öffentliche Apotheke.
Die Apotheken werden ja trotzdem so ein bisschen, man könnte jetzt böse sagen, geködert in dieses Gesetz.
Ja.
Also es gibt immer noch diese Karotte, vielleicht machen wir doch noch eine Honoraranpassung. Es gibt die Verhandlungslösung, die gesagt, den Apotheken auf sich gestellt wird. Das Konto soll wieder freigegeben werden, neue pharmazeutische Dienstleistungen, Impfangebote, Abgabe, Vorschriften erleichtert, Retaxation. Also sind ja, Sie haben es ja am Anfang auch gesagt, durchaus positive Sachen in diesem Gesetzentwurf mit drin. Aber ich habe Sie jetzt in unserem Gespräch bis jetzt so verstanden, alles lieber nicht machen, wenn dafür hintenrum das System kurz und klein geschlagen wird.
Ja, das ist halt immer die Frage, ne? Also ich meine, der Preisdruck, der ist ja massiv gestiegen auf die Apotheken. Und damit sind die natürlich auch in der Zwickmühle. Also sie brauchen das Geld.
Ja.
Das ist ganz klar. In das System muss Geld rein. Und auf der anderen Seite müssen das aber unter Umständen mit Regelungen bezahlen, die ihnen selbst die Rechtfertigung entziehen und damit kurz- oder mittelfristig dann auch einen ganz anderen Markt plötzlich präsentieren.
Mhm. Also wir haben dann auf einmal ganz viele Apotheken wieder, sind aber alles Zweigapotheken und dann haben wir irgendwann gar keine mehr.
Im
Worst-Case-Szenario.
Ja gut, und wenn der Fremdbesitz angegriffen wird, dann haben wir vor allen Dingen andere Player am Markt. Und dann ist ist ja die Frage, wie sich der Apotheker, der heute in diesem Umfeld arbeitet, ausrechnet, wie er in einem solchen System dann Bestand hat. Also ich sag mal so,
die Drogeriemärkte haben es eigentlich vorgezeichnet.
Ja, und jeder, der jetzt eben denkt, er ist dann der Rossmann, spielt einen hohen Risikoeinsatz. Ne?
Mhm.
Das,
okay.
Also insofern muss man sich dann schon überlegen, wofür man kämpft. Aber das sind alles Dinge, die sind natürlich dann politisch zu entscheiden, also berufspolitisch. Ja. Und das sind Entscheidungen, die erst getroffen werden können, wenn wir die wirklichen konkreten Inhalte des Kabinettsentwurfs dann kennen. Mhm. Und deswegen ist es im Augenblick an der Zeit, dass man erstmal noch argumentativ versucht, einfach deutlich zu machen, dass da Untiefen aufgerissen werden, die eben hoffentlich gar nicht gewollt sind.
Ja.
Also wissen kann man das alles nicht. Ja,
aber man hat dann jetzt juristisch, heißt so schön, den Verordnungsgeber bösgläubig gestellt. Er weiß jetzt, was passiert oder passieren kann, droht zu passieren, wenn dieser Weg geht. Die Abteil hat ja eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben zum Gesetz. Es waren 40 Einzelpunkte, die angegriffen wurden. Ich glaube, 55 Seiten war das Gesamtdokument aus allen Geschäftsbereichen zusammengetragen. Sie würden, wenn man jetzt zumindest die PTA-Vertretung rauskriegen würde und die Honorarerhöhung reinmachen würde, wäre schon viel gewonnen.
Ja, es wäre viel gewonnen, aber es bliebe zum Beispiel dieser ganze Bereich Zweigapotheke. Es blieben weitere Bereiche, das geht um Zuweisungsrechte in der Heimversorgung, das geht um alle möglichen Dinge, die alle nicht unproblematisch sind. Das ist ja auch, also diese Stellungnahme, die Sie angesprochen haben, die hat einen Umfang, sowas gab es noch nie in meiner Zeit, die ich bei der Abda hier gearbeitet habe. Nur wir waren jetzt ja bei einer Anhörung des Gesundheitsministeriums, also der Arbeitsebene. Und da ist natürlich der Auftrag, nicht ein kurzes, knackiges Papier zu machen, sondern Punkt für Punkt abzuarbeiten und zu sagen, was ist daran möglicherweise verbesserungsbedürftig oder was sollte dazu führen, es wegzulassen.
Da hat zumindest das BMG sich Zeit genommen und hat da 6 Stunden fast die Verbändeanhörung stattgefunden. Sie lachen, Zeit alleine reicht Ihnen noch nicht, ja?
Sagen wir mal so, also man hat sich Zeit genommen, es war auch eine angenehme Atmosphäre, gar keine Frage. Aber bezeichnend war natürlich oder zumindest irritierend, dass man die Frist zur Stellungnahme erst einen Tag nach der Anhörung hat ablaufen lassen. Die war ohnehin schon sehr kurz. Die war 3 Wochen gegenüber die Herbstferien. Also es war schon alles sehr herausfordernd. Und eigentlich ist der Sinn einer Anhörung ja, dass nach dem Studium der Stellungnahmen, die eingegangen sind,
offene Fragen besprochen werden,
dann vom Ministerium an die Beteiligten gestellt werden und man dann ermittelt, gibt es da Lösungen für, können wir das auch anders betrachten, etc. pp. Dieses Interesse hat aus welchen Gründen auch immer offenkundig nicht bestanden.
Ja, man könnte es ja andersrum drehen, dass Sie nach diesem Austausch bei der Anhörung dann nochmal 24 Stunden Zeit hatten, letzte Fragen in diesen oder Anmerkungen in die Stellungnahme mit reinzuschreiben, die ja dann am Freitag, 7. war es, glaube ich, ne, abgegeben werden musste. Wird das denn jetzt alles gelesen im Ministerium?
Na, das hoffe ich sehr.
Gut.
Das hoffe ich sehr, das ist deren Aufgabe.
Bitte, ja.
Also, ja. Der Mehrwert, den man noch erzielen kann nach der Anhörung, der ist vernachlässigbar. Also am Ende ist das dann so, dass da werden dann Themenblöcke gebildet und dann kriegen die einzelnen Teilnehmer an der Anhörung, und die waren vielfältig, da waren ja also aus Apothekerkreisen alle Interessengruppen vertreten, da waren die Ärzte vertreten, die Krankenkassen, da waren Patientenvertreter etc. pp. Ja. Und die kriegten dann zu diesen einzelnen Themenblöcken die Möglichkeit vorzutragen.
Ja.
Und was haben die vorgetragen? Natürlich das, was sie schon zu Hause in die Stellungnahme reingeschrieben haben. So, also da wusste man auch zu dem Zeitpunkt ja nicht, worauf kommt es dem Ministerium denn jetzt besonders an, womöglich.
Mhm. Ja?
Und das hat das Ministerium natürlich auch nicht zu erkennen gegeben. Also insofern, es ist schon so ein bisschen aus so einem Schaulaufen, ne? Und das wird wohl wahrscheinlich nicht so wahnsinnig wertvoll für das Ministerium gewesen sein, nehme ich an. Aber gut, also ist jetzt so, ändert auch überhaupt gar nichts an der Grundanalyse. Wir müssen hier zu Änderungen kommen, um sicherzustellen, dass die inhabergeführte Apotheke nicht in existenziell gefährdende äußere Verhältnisse hineinläuft.
Am 17. Dezember, Stand jetzt, kann ja noch verschoben werden, soll das Ganze durchs Kabinett gehen. Dann haben wir einen Kabinettsentwurf. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das maßgeblich zum Besseren verändert wird bis dahin?
Ja, aufgrund der Vielfalt der Probleme. Und das ist ja kein Zufall, dass wir so eine lange Stellungnahme gebraucht haben.
Und
das
wir auch hier schon so ausführlich reden.
Ja, ja. Und das sind ja nur 2, 3 Aspekte, die wir jetzt hier überhaupt beleuchten. Das sind so die Hauptpunkte. Aber da ist halt so viel drin, dass man das sehr genau wird analysieren müssen, ob dann ein Entgegenkommen an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ausreichend ist oder ob man sagt, das ist jetzt nur die Schleife sozusagen, die einem aber auch nicht weiterhilft. Mhm.
Ich habe es zur Anmoderation schon gesagt, Sie machen jetzt seit über 30 Jahren Berufspolitik für die ABDA. Sie sind beim Apothekertag im September schon feierlich verabschiedet worden. Das war Ihr letzter. Sie gehen im kommenden Jahr in Rente. Ich sag's mal ein bisschen hochtrabend, ist das auch ein bisschen jetzt Ihr Vermächtnis, dass die Apotheke, so wie sie heute besteht, auch in Zukunft noch bestehen kann?
Ja, das ist mein Mantra gewesen eigentlich. Ich bin irgendwann von dieser Aufgabenstellung, die sich für den Verband gestellt hat oder für die ABDA gestellt hat, sehr angetan gewesen. Das hat mich begeistert. Ich habe mich da gerne mit beschäftigt. Und die Frage ist ja dann immer, wie richtet man sich persönlich aus? Was ist eigentlich sozusagen das übergeordnete Ziel? Ich bin halt Jurist. Ich habe vorhin schon mal von so einer Pyramide gesprochen. Ne? Mhm. Man ist jeden Tag mit tausenden kleinen Problemen befasst. Die Frage ist am Ende immer, welchem Ziel muss die Lösung dienen? Und das war für mich immer das Ziel zu sagen, ich möchte, dass auch die nächste Generation von Apothekern mit Spaß und mit einem vernünftigen Auskommen inhabergeführte Apotheken haben kann.
Und zwar mit dem größeren Ziel einer guten Arzneimittelversorgung.
Mit dem größeren Ziel einer guten Arzneimittelversorgung, aber gut, insofern ist natürlich jetzt mein Klient als Jurist, ja, ist die Apothekerschaft.
Ja.
Und liegt mir natürlich schon auch an diesem Aspekt das Maßgebliche. Ne?
Ja.
Also nur im Sinne von Idealismus handelt man dann als Verbandsjurist natürlich auch nicht. Aber ich habe immer so gehandelt, dass ich als Jurist auch nicht rot werden musste. Also da muss man viel Arbeit leisten, da leistet man Arbeit nach draußen, da leistet man aber auch Arbeit nach drinnen. Was wir hier machen, ist im Grunde auch nichts anderes. Ja, wir versuchen gerade klar zu machen, dass das ein ganz, ganz schwieriger Prozess ist, den wir gerade durchmachen und dass der auch Phasen hat. Ja? Also im Moment, wie gesagt, erstmal noch die fachliche Auseinandersetzung. Man wird dann sehen, was das für Erfolge hat. Wie es dann weitergeht nach dem 17. muss man sehen. Hängt von den Inhalten ab, hängt von den politischen Entscheidungen der Gremien ab. Ich habe, wie Sie sagen, Berufspolitik gemacht. Ich würde das mit ein bisschen Einschränkung betreiben. Ich habe selber keine Berufspolitik gemacht, sondern ich habe der Berufspolitik versucht, die Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Ich habe versucht, die in ein vollständiges Bild zu versetzen, damit sie dann unabhängig jetzt von meiner Meinung selber entscheiden konnten, wo will ich hin, welche Risiken gehe ich, welche Vorteile verspreche ich mir, abwägen. Das ist der politische Prozess.
Ja.
Der ist von mir unterlegt worden, aber niemals selbst geführt.
Ich hoffe, Sie konnten sich auch ein vollständiges Bild machen von diesen ordnungsrechtlichen Vorgaben, die wir hier besprochen haben. Wenn Sie bis jetzt durchgehalten haben, dann war es, glaube ich, zu Ihrem großen Gewinn. Vielen Dank fürs Dabeisein und vielen herzlichen Dank, Lutz Tisch, für diese Ausführung.
Ich danke Ihnen.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.